herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Eib und Weibitz. Ja, Anleihen. Lange Zeit aufgrund der Niedrigzinsphase relativ unattraktiv. Dann kam der Zinsanhebungszyklus und auch Anleihen verloren zweistellig. Diversifikation mit Aktien klappte nicht mehr, aber das liegt doch hinter uns. Die Renditen sind jetzt relativ stark angestiegen, da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht sogar höher als manch langweilige Dividendenaktie. Hierüber möchte ich in dieser Folge sprechen mit mir. Neben mir sitzt eine bekannte Stimme des Podcasts, unser Chefvolkswirt Dr. Johannes Meyer. Hallo Johannes.
Hallo Christina.
Ja, und gegenüber von mir sitzt eine neue Stimme des Podcasts, unser Investment-Analyst John Peterson. John, du kommst ja von der Fixed-Income-Seite, warst zuvor sogar Kredit-Portfolio-Manager bei der Helaba Invest und auch bei der MEAG, dem Asset-Manager der Munich Re. Hast quasi schon Münchner Luft mal geschnuppert und bist jetzt bei uns seit letztem Monat. Wir freuen uns sehr. Und ich denke, du bist perfekt für dieses Thema geeignet heute.
Das hoffe ich doch. Erstmal hallo und vielen lieben Dank für die nette Einführung.
Ja, vielleicht starten wir. Mittwochabend war ja eine sehr wichtige Sitzung, nämlich die Zentralbanksitzung in den USA. Johannes, wir haben sie mit Spannung erwartet. Gab es denn Überraschungen oder kannst du uns das kurz zusammenfassen?
Ja, auf den ersten Blick waren die Entscheidungen so wie erwartet. Die Fed hat also ihre zweite Zinspause gemacht. Das suggeriert ja, dass vielleicht noch der ein oder andere Zinsschritt kommen wird. An den Märkten hat man das ja eigentlich ausgepreist. Da ist der Zinsgipfel jetzt sozusagen erreicht. Auch wir erwarten nicht unbedingt, dass noch mehr Zinsanhebungen kommen. Die wichtige Botschaft der Sitzung, und das war dann vielleicht doch etwas überraschend deutlich von Fed-Chef Powell, war aber dieses High for Longer. Das heißt, man hat versucht, Spekulationen, dass 2024 die Zinsen rasch wieder sinken, doch deutlicher zurückzudrängen. Hat sich da sehr falkenhaft gegeben, wie das die Notenbanker immer sagen, und hat das vor allem damit unterlegt, dass man den Wachstumsausblick für das nächste Jahr nach oben genommen hat, überraschend weit nach oben genommen hat. Und das ist ja ein wichtiges Signal für die Finanzmärkte. Bessere Wirtschaft heißt, der Inflationsdruck geht nicht so schnell zurück, dass die Fed eben sehr schnell mit Zinssenkungen wiederkommen kann.
Ja, als ich gestern Abend dann, als ich Mittag drauf schaute, war mein Launchpad im Bloomberg mit den Aktien noch grün. Am Abend war es dann rot. Was haben denn die Rentenmärkte draus gemacht, John?
Das ist natürlich aus Rentensicht eine etwas negative Überraschung, zwar eben, weil auch der gezeigte Zinspfad der Zentralbanker sich leicht erhöht hat und eben auch mit der Kommunikation von Seiten Pauls, dass das bestehende Zinsniveau im länger beistehen bleibt, hat das natürlich dazu geführt, dass die Zinsen über die Kurve hinweg, vornehmlich natürlich am kürzeren Ende, gestiegen sind, sprich, dass man dadurch eine Underperformance auf dem Rentenmarkt gesehen hat und sich natürlich auch die Bundesanleihen in Europa sowie andere Staatsanleihen im selben Schritt mitbewegt haben.
Ja, du hast gerade schon gesagt, die gerade am kurzen Ende, ich habe mal geschaut, die zweijährigen Treasuries, also US-Staatsanleihen, notieren gerade bei 5,2%. In den USA hat man ja tatsächlich auch mittlerweile eine Inflation, die geringer ist, das heißt positive Realrenditen. In Deutschland sieht es ja noch ein bisschen anders aus, oder?
Ja, man schaut da so ein bisschen auf die langfristige Inflationserwartung, die sich über die marktinflationsindexierte Anleihen abbildet. Da ist man marginal positiv aktuell, zumindest auf der Staatsanleihenseite, hat aber natürlich dann in anderen Fixed-Income-Bereichen, Anleihenbereichen, wie im Unternehmensanleihenbereich, natürlich höhere Renditen über die Risikoprämien und da dann eigentlich auch höhere Realverzinsung.
Okay, John, jetzt habe ich natürlich nicht nur Staatsanleihen zur Verfügung. Klar sind die gerade am kurzen Ende, bei 2 Jahren zum Beispiel, recht attraktiv, vor allem in den USA. Es gibt ja durchaus auch noch andere Anleihen. Wie ist denn da so dein Werkzeugkasten, beziehungsweise was findest du auch von den Renditen gerade schon interessant?
Ja, der Werkzeugkasten im Anleihebereich ist sehr umfangreich. So schauen wir uns neben Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten besonders die Unternehmensanleihen an, da sie sehr attraktive Risikoprämien gegenüber Staatsanleihen aufweisen und dementsprechend eine Überrendite erwirtschaften können. Hier sind wir besonders im Bereich von Investment-Grade- und High-Yield-Unternehmen aktiv, wo besonders bei High-Yield-Unternehmen wir sehr intensiv das Unternehmen analysieren, darauf achten, dass die Cashflows konstant sind und ein positiver Trend zu beobachten ist, sodass auch gegeben einem schwächeren ökonomischen Umfeld diese Unternehmen weiter fundamental gut aufgestellt sind und über diesen Zeitraum die vorhin angesprochene Risikoprämie eingenommen werden kann und somit mehr als die 4-5% sei es jetzt in Europa oder in den USA, am kurzen Ende in Staatsanleihen an Rendite erwirtschaftet werden können, sondern wir uns dann schon mehr im Bereich von 6-9% bewegen.
Ja, schlechtere Bonitäten, höhere Renditen, das macht schon Sinn. Aber Johannes, wenn von der Makroseite her, bietet sich das denn in Europa gerade mit unserem Weltbild an, dass wir vielleicht doch nochmal ein bisschen schwierigere Konjunkturphasen erleben werden?
Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Überlegung. Die US-Wirtschaft befindet sich, das hat Paul ja gestern nochmal sehr deutlich gemacht, auf Kurs Soft Landing. In den USA ist das größte Risiko eher, dass es zu überhaupt keiner Landung kommt, sondern die Wirtschaft und vielleicht dann auch die Inflation wieder durchstartet. Da liegt ja von der Fed nach wie vor der Fokus drauf. In Europa ist das Bild etwas anders. Wir sind ja da auch deutlich skeptischer wirtschaftlich, denn die EZB hat die Zinsen ungewöhnlich schnell und stark angehoben und in Europa drückt auch der Preis Auftrieb auf der Energieseite stärker auf die Wirtschaft. Die Industrie ist deutlich angeschlagen, sodass man damit rechnen muss, dass die konjunkturellen Bremsspuren in Europa tiefer ausfallen. Das heißt, das Thema Rezession, wir sind ja in Deutschland technisch schon in der Rezession, das wird uns noch eine ganze Zeit begleiten, sicherlich bis Jahresende. Und von der konjunkturellen Seite muss man also in Europa etwas skeptischer sein. Aber ich glaube, das ist dann eben auch für die Anleihemärkte eine interessante Überlegung. Mehr Kreditrisiko, das ist schwierig jetzt zu nehmen oder aggressiv zu nehmen. Durationsseitig könnte sich da die ein oder andere Tür eher wieder öffnen in Europa.
Ja, jetzt für mich als Portfoliomanagerin stellt sich natürlich die Frage, klar, kriege ich jetzt vielleicht am kurzen Ende 5% oder in Europa ein bisschen weniger. Aber was ist denn, wenn ich nach 2 Jahren mich refinanzieren muss, so das Geld wieder anlegen muss? Sollte ich deshalb vielleicht jetzt schon eine höhere Laufzeit oder längere Laufzeit, also höhere Duration wählen? Oder wie würdest du denn schon die Portfolien gerade strukturieren?
Da hast du recht, Christina. Es macht durchaus Sinn, hier in längere Laufzeiten von Anleihen zu investieren. Ich habe da mal ein Rechenbeispiel mitgebracht. Natürlich kann man jetzt einfach sein Geld in einer einjährigen Anleihe, die 4% rentiert, parken. Man würde die ungefähr bei etwas mehr als 96% vom Nominal kaufen.
Das heißt, ich gebe 96 Euro aus und bekomme nach einem Jahr 100.
Genau. Und bei einer 10-jährigen Anleihe, die jetzt auch zum Beispiel 4% rentieren würde, also bei einer flachen Zinskurve, würde man vielleicht etwas mehr als 67 Euro bezahlen, um 100 Euro natürlich in 10 Jahren wieder zu bekommen. Aber das Interessante hierbei ist eigentlich, dass man eben diese Anleihen nicht für 10 Jahre hält, sondern wenn jetzt das Zinsniveau auf 3% sinken sollte.
Und 4 auf 3 dann.
Genau. Und man die Anleihe dann ein Jahr hält, würde der Preis nun bei ungefähr 76 Euro liegen. Und das würde einer Rendite von über 13% entsprechen. Dementsprechend kann es durchaus interessant sein beim aktuellen Zinsniveau, wenn man davon ausgeht, dass perspektivisch, auch wie Johannes ja schon gesagt hatte, von Seiten des ökonomischen Drucks, die Rentenmärkte Zinssenkung einpreisen, man dort höhere Renditen erzielen kann und was natürlich auch im Portfoliokontext als Hedge gegenüber Risikoanlagen durchaus sinnvoll sein kann.
Ja, und das ist ja eine der wichtigen Unterschiede, die wir jetzt auch sehen im Vergleich noch zu den Vorjahren, in denen die Realzinsen ja in vielerorts negativ waren und eben auch die Anleihen diese Pufferwirkung für Aktienrisiken, für konjunkturelle Risiken ja nicht mehr erfüllt haben, weil dieser Zinsanstieg dann eben alle Märkte simultan unter Druck gesetzt hat. Jetzt nach vorne blicken, wenn man sich eben gegen konjunkturelle Risiken absichern möchte, da ist der Anleihemarkt tatsächlich, wie John es jetzt gerade ausgeführt hat, natürlich wirklich wieder interessant und eben interessanterweise durchaus auch in oder vielleicht sogar vor allem in Europa.
Ja, aber Risiko auch im Anleihenbereich ist ja nicht gleich Risiko. Es gibt ja sicherlich Sektoren, die mal besser und mal schlechter laufen, auch in schwachen konjunkturellen Phasen. John, welchen Sektor würdest du denn sagen, ist perspektivisch bei unserem gehörten Makrobild vom Johannes, sprich eher schwieriges Makroumfeld in Europa, interessant gerade?
Genau, da würden wir auf der Anleihenseite im Unternehmensanleihenbereich auch analog wie im Aktienbereich zwischen Zyklikern und Nichtzyklikern unterscheiden und in so einer Phase natürlich Nichtzykliker präferieren. Also das sind Unternehmen aus dem Versorgerbereich, aus dem Healthcare-Bereich, Telekommunikations-, Medien- und Technologiebereich, die ein sehr solides Geschäftsmodell haben. Und da sollte man natürlich dann auch entscheiden, in welcher Rating-Kategorie man sich bewegen möchte, ob das jetzt wirklich im High-Yield-Bereich oder Investment-Grade-Bereich ist. Und gegeben der ökonomischen Risiken würde eine Allokation im Investment-Grade-Bereich sinnvoller sein, eben weil dort auch die Anleihen von den Laufzeiten länger sind als im High-Yield-Bereich. Und man so auch von der möglichen Zinsentwicklung zu einem niedrigen Zinsumfeld profitieren würde, eben über die vorhin angesprochene Performance. Aber auf der anderen Seite sollte man nicht vernachlässigen, und da ist die Selektion sehr, sehr wichtig, das machen wir hier ja selbstverständlich auch, dass es auch im Hyatt-Bereich Unternehmen gibt, welche von noch bestehenden Trends in ihren Sektoren profitieren und sich stetig über die letzten Monate und voraussichtlich auch über die nächsten Monate fundamental verbessern werden und sich trotz der ökonomischen Entwicklung positiv entwickeln können.
Okay, also ich fasse mal zusammen, so vom Ausblick quasi eher Durationsrisiken, Kreditrisiken, nur sehr, sehr selektiv, wahrscheinlich eine Einzelstory, die ihr da dann immer rauspickt im Anleihenmanagement. Und Johannes, ich will aber, das hast du vorhin zwischen den Zeilen gesagt, da würde ich aber gerne trotzdem nochmal zum Ende ein bisschen drauf eingehen. Du hast gemeint, wenn die Inflation dann doch wieder anzieht, ist eines der großen Risiken. Sprich, die restriktive Politik greift dann doch nicht so Fuß. Wie wahrscheinlich oder wie real ist denn dieses Risiko und auf welche Indikatoren achtet hast du da gerade?
Ja, das ist natürlich vor allem in Wirtschaftsräumen real oder wichtig, wo sich die Konjunktur eben nicht abschwächt. Also das heißt in den USA sicherlich wichtiger als in Europa. In Europa ist das größte Risiko schwache Konjunktur und anhaltend hohe Inflation, vielleicht so ein Stagflationsszenario. In den USA eben, wie gesagt, dieses No Landing, dass Wirtschaft eben doch wieder Fuß fasst tatsächlich und zum neuen Sprung ansetzt. Und da gilt es natürlich zum einen zu schauen, was macht der US-Konsument, denn der amerikanische Konsument ist der wichtigste Treiber der US-Wirtschaft und hat sich eben doch als sehr, sehr ausgabenfreudig über die ganze Zeit jetzt erwiesen und hat die Konjunktur eben überraschend stabilisiert. Und da muss man dann eben schauen, was macht der Arbeitsmarkt, denn daher kommen ja die Einkommen, die die Haushalte zur Verfügung haben. Natürlich auch, was macht die Fiskalpolitik, gibt es vielleicht neue Steuerschecks vor oder nach dem Wahlkampf. Das sind alles so Themen, auf die man dann eben schauen kann. Frühindikatoren bieten hier sicherlich die besten kurzfristigen Signale an. Ich glaube, das sind die wichtigsten Faktoren.
Ja, also ich glaube, da kann ich mich vage erinnern, das haben wir sogar schon im Jahresausblick Anfang des Jahres bzw. Ende des letzten Jahres geschrieben, dass das eines der zentralen Risiken ist, dass diese Inflation eben doch wieder aufflacht. Es gibt ja aber auch eine Lösung dafür. John, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, vielleicht willst du nochmal erklären.
Ja, es gibt natürlich den Markt der inflationsindexierten Anleihen oder auch im Fachjargon Linker genannt, eben weil sie sich oder weil alle Zahlungen, die aus dieser Anleihen entstehen, sich an der aktuellen Inflation orientieren und eigentlich einen Inflationsschutz bieten sollen, aber es ist teilweise ein zweischneidiges Schwert, weil es sich dabei immer noch um ein Zinsprodukt handelt und es dementsprechend maßgeblich ist, wie sich die Zinsen im Laufzeitenband, wo sich diese inflationsindexierte Anleihe bewegt, entwickeln. Und da hat man zum Beispiel letztes Jahr gesehen, dass die dann auch analog wie andere Anleihen durch das höhere Zinsniveau unter Druck gekommen sind, während wiederum man sich die Entwicklung im 2020 oder 2021 anschaut, sie dort sehr, sehr gut performt haben. Und das ist dann so dieser Punkt, wo inflationsindexierte Anleihen durchaus Sinn machen können, dass Inflation sich langsam wieder nach oben bewegt, vielleicht nicht so rapide, wie es dann letztes Jahr getan hat, wo dann eine massive Marktreaktion erforderlich ist, beziehungsweise um auch die Zinsschritte der Zentralbanken zu reflektieren, sondern sich stetig nach oben bewegt, ohne dass die Zentralbanken massive weitere Maßnahmen tätigen müssen. Und das ist natürlich bei dem aktuellen Zinsumfeld schon interessant, weil die Zentralbanken bereits sehr, sehr viele Zinsschritte vollzogen haben.
Ja, vielleicht Johannes zum Abschluss noch. Europa, wir haben jetzt recht viel über die USA gesprochen. Wie sieht da denn der Zinsplot aus? Also was muss man dieses Jahr noch rechnen und was steht uns bevor?
Ja, die EZB dürfte, nachdem sie zuletzt ja auch etwas vorsichtiger in der Kommunikation schon geworden ist, den Leitzins noch den einen oder anderen Schritt anheben, vermutlich etwas länger anheben als die Fed in den USA, weil eben der zugrunde liegende Inflationsdruck in Europa noch stärker intakt ist. Der EZB ist es bisher auch nicht gelungen, zum Beispiel die Lohndynamik wirklich zu brechen. Da ist die Fed deutlich weiter schon. Das heißt, die Inflation wird noch bis Jahresende höher sein als in den USA. Interessant ist dann der Blick auf 2024. Denn da dürfte die Inflation in Europa schneller zurückfallen, weil es hier eben wirtschaftlich stärker bergab geht. Die Amerikaner, solange dieses Soft Landing gelingt, wird die Inflation nur schrittweise in Richtung 2% sinken. Naja, und eine schneller fallende Inflation in Europa würde dann eben die Tür aufmachen, für die EZB die Zinsen auch wieder schneller zu senken. Das heißt, es könnte ein Szenario entstehen, wo die EZB zwar länger anhebt als die Fed, dann aber auch wieder schneller senkt. Das heißt, das Zinsplateau wird kürzer in Europa und das ist eben eben auch der Grund, warum wir die Duration in Europa schon jetzt als wieder interessanter ansehen. Denn dieser Punkt kommt näher und da sollte man dann, wenn man das investieren möchte, eben nicht zu spät dran sein.
Es bleibt wie immer spannend. Ich merke schon, wir haben auch für die Zukunft recht viel zu reden hier im Podcast. Ich bedanke mich bei euch beiden für den Input. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal und investieren Sie intelligent.
Vielen Dank, alles Gute.
Vielen Dank.